Sind jetzt noch einige Fragen hier? Eine Frage war aus Matthäus 12, Vers 20. Sie hat ein bisschen auch etwas mit unserem Thema zu tun, deshalb möchte ich sehr oft schon darauf eingehen. Ich lese aus Matthäus 12, Vers 19. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand auf den Straßen seine Stimme hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht löschen, bis er das Gericht mit Kraft hinausführe zum Sieg. Und in seinem Namen werden die von den Völkern hoffen. Es geht hier um den Herrn Jesus. Die Frage ist hier gewesen, ob das auch eine Stelle ist, die davon spricht, dass der Herr Jesus den Glauben, wenn er irgendwo einen Glauben findet, dass er den Glauben nicht auslöschen wird. Ich kann das nicht so sagen, aber der Text, der Zusammenhang spricht von den Heilungen Jesu. In Vers 15 ist davon die Rede, dass der Herr Jesus, Vers 15 am Ende, es folgten ihm zahlreiche Mengen und er heilte sie alle. Und dann heißt es, und er gebot ihnen, dass sie ihn nicht bekannt machen sollten. Und dann heißt es, auf das erfüllt werde, was durch den Jesaja, den Propheten, geredet wurde, als er sagte, siehe mein Knecht. Und dann kommt diese Stelle. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern Gericht künden und er wird nicht streiten und nicht schreien. Gemeint ist, das Kommen Jesu Christi wird hier verheißen in Jesaja 42. Das ist ja die alttestamentliche Stelle, von der das genommen wurde. Wenn er kommt, kommt er in Niedrigkeit und erbarmt sich über die Geringen. Wo nur ein bisschen glimmender Docht noch ist, dort wird er kommen und blasen das Feuer wieder angefacht wird. Wo ein geknicktes Rohr ist, das wird er nicht ganz abreißen. Nein, er wird versuchen, es wieder aufzurichten. Das heißt, er kommt als der Heiland, als der Retter. Wo er irgendwo noch ein bisschen etwas findet, das bereit ist für Leben, dort wird er reinkommen und stärken, kräftigen. Er wird nicht kommen, um alles auszureißen und kaputt zu machen. Nein, er kommt, um zu retten, um zu helfen. Und der Herr Jesus tat das schon in seinen Heilungsdienst und dann natürlich vor allem in seinen Dienst auf Golgatha. Er kam für die Schwachen, aber er kommt nicht zum Gericht. Nein, er kommt zum Helfen. Das Gerichtskommen ist erst später. Das ist hier gemeint. Mehr kann man eigentlich nicht zum Text sagen. Aber grundsätzlich, der Herr erbarmt sich über die Geringen. Der Herr nimmt sie an und sie dürfen sich von ihm stärken lassen und zum Leben kommen und zum Heil kommen. Nur so viel. Dann war noch eine andere Frage hier, die jetzt nicht unser Thema betrifft. Nun, ich werde darauf eingehen, falls wir noch Zeit haben am Ende. Jetzt aber sind hier noch ein paar Fragen, die ich noch habe. Oder haben Sie jetzt auch mündliche Fragen? Einer hat gesagt, ich soll noch etwas kurz sagen zum Dispensationalismus. Das ist ein kompliziertes Wort und vielleicht haben Sie das schon mal gehört, was denn das ist und ob das auch dasselbe ist wie Calvinismus. Also, wenn Sie das schon gehört haben, Dispensationalismus, das hat zu tun mit der Lehre von den Haushaltungen, hat eine eigene Endzeitlehre. Sie kommt aus der Brüderbewegung von John Nelson Darby aus dem Jahre 1830, 1840 etwa. Ist heute sehr weit verbreitet, hat eine ganz besondere Endzeitlehre mit einem genauen Heilsplan, was alles in der Zukunft geschehen wird. Ich kann nur so viel dazu sagen, es wäre besser, man würde die Bibel lesen. Die Bibel ist klarer als der Dispensationalismus. Ich habe mich lange Zeit mit dem Dispensationalismus beschäftigt. Ich komme ja daher. Ich komme ja aus der Brüderbewegung. Ich kenne das sehr gut, diese Lehre. Ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Aber es ist nicht dasselbe wie der Calvinismus. Es ist nur ein Punkt. In einem Punkt sind die meisten von der Brüderbewegung wahrscheinlich einig mit den Calvinisten, dass sie meinen, dass wenn einer einmal zum Glauben gekommen ist, dann kann er nie mehr abfallen. Das, normalerweise glauben die Dispensationalisten das. Nur in dem Punkt sind sie auch kalvinistisch, aber ansonsten nicht. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, das würde viel zu weit führen. Ich glaube aber nicht, dass sie in ihrer Endzeitlehre richtig sind. Die haben eine eigene Endzeitlehre, das ist alles detailliert aufgeführt, kann man im Bibelpanorama lesen und in all diesen Büchern, die sie dort veröffentlichen. Ich glaube nicht, dass das die biblische Lehre ist, aber ich will nicht darauf eingehen. Dann sind hier noch Fragen, die hier noch ein bisschen übrig geblieben sind. Eine Frage war, waren bei den Hebräern nicht viele nur Mitläufer? Das heißt, richtet sich der Hebräerbrief denn nicht an solche, die einfach nur Juden waren, aber nicht wirklich gläubig? Nun, der Hebräerbrief selber gibt die Antwort. Im Hebräerbrief, wenn man den ganzen Brief liest, kommt man an ganz viele Stellen, wo die Hebräer als Brüder angesprochen werden, als heilige Brüder, als Mitteilhaber des himmlischen Rufes, also als solche, die sogar mit dem Apostel mitgelitten haben, als solche, die einmal erleuchtet waren. Und als sie erleuchtet waren, haben sie dann den Apostel im Gefängnis besucht. Das heißt, es geht hier um Christen, er bittet sie zum Schluss sogar für ihn zu beten. Wenn das Mitläufer wären, warum soll man die Mitläufer bitten für Gebet? Mitläufer sind nicht gläubig, die braucht man nicht bitten, dass sie beten sollen. Eine Stelle nur in Hebräer 10, Vers 23, Da wir also, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Allerheiligste durch das Blut Jesu auf einem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang, das heißt durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Zuversicht des Glaubens, die Herzen besprengt und so los vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das sind Christen. Sie sind vom bösen Gewissen gereinigt. Ja, es geht um Christen. Lasset uns festhalten das Bekenntnis der Hoffnung. Es geht um Christen. Das Bekenntnis der Hoffnung als ein nicht wankendes, denn der, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Und lasset uns einander beachten, um anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken. Es geht um Christen. Die machen das. Sie spornen sich an zur Liebe und zu guten Werken. Vers 25. Dabei aber unser Zusammenkommen nicht aufgeben, so wie es bei etlichen Sitte ist, sondern aufrufen. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Um wem geht es? Es geht um Christen. Vers 26. Denn, was bedeutet das denn? Jetzt kommt eine Erklärung. Warum sollen sie sich aufrufen? Warum sollen sie die Versammlungen nicht vernachlässigen oder das Zusammenkommen nicht vernachlässigen? Warum? Denn, wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Wenn wir zurückgehen ins Judentum, wenn wir abfallen und mit der Faust gegen Gott sündigen, das heißt, wir wollen nicht mehr mit Gott, wir wollen nicht mehr mit Christus, wir wollen jetzt zurück zum Judentum. Wenn wir abfallen, es geht um Christen, ja, wenn wir sündigen, dann bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Das heißt, wenn ich das Opfer Jesu Christi verlasse, habe ich kein anderes mehr, sondern ein gar furchtbares Erwarten des Gerichtes und ein Eifer des Feuers, das im Begriff ist, die Widersacher zu fressen. Setzt jemand das Gesetz Mose beiseite, stirbt er ohne Erbarmungen auf 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat? Und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war, für unrein achtete und den Geist der Gnade schmählich misshandelte. Denn wir wissen, um den, der sagte, die Vergeltung ist meine Sache und ich werde vergelten, sagt der Herr. Und wieder, der Herr wird sein Volk richten. Das Volk ist übrigens hier das Volk Israel. Ich habe heute Morgen davon gesprochen, über diese Stelle. Es sind die Christen von Vers 23 und von Vers 19. All die Rede zu derselben Gruppe. Es geht also nicht hier um eine andere Gruppe von Menschen. Sie waren geheiligt durch das Blut, also es geht um Gläubige. Und noch eine Frage, was würde das denn bedeuten, dass die Abgefallenen, die Buße tun wollen, nicht mehr angenommen werden? Sagt nicht Hebräer 6, dass sie nicht mehr zur Buße erneuert werden können? Nun, was sagt Hebräer 6? Hebräer 6, lassen wir darum, Vers 1, lassen wir darum das Anfangswort des Christus und begeben wir uns hin zur Reife, legen wir somit nicht wieder einen Grund mit Buße über tote Werke und mit Glauben an Gott und mit der Lehre von Waschungen und von Hände auflegen, auch von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Und dieses werden wir tun, wenn Gott es nur erlaubt. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet wurden und die himmlische Gabe schmeckten und Teilhabende des Heiligen Geistes wurden und das edle Wort Gottes sowie die Kräfte der bevorstehenden Weltzeit schmeckten und abfielen, wieder zur Buße zu erneuern. Als solche, die sich selbst den Sohn Gottes wieder ans Kreuz schlagen und ihn an den Pranger stellen. Bis hierher mal. Der Text ist gar nicht so kompliziert. Er sagt, wir wollen doch jetzt weiterfahren. Aber Gott lässt uns nur weiterfahren, wenn wir in der richtigen Situation sind. Er will mit der Lehre weiterkommen. Ja? Er will ihnen noch tiefere Wahrheiten sagen. Aber er sagt, wir können das nur, wenn Gott es erlaubt. Unter gewissen Umständen erlaubt Gott es nicht. Was sind die Umstände, wenn Gott es nicht, dass Gott es nicht erlaubt? Vers 3. Dieses werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Vers 4. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet wurden, Vers 6, und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Es ist unmöglich für diese Leute, die Erleuchtung hatten, die Gabe schmeckten, die den Heiligen Geist hatten, Teilhabende des Heiligen Geistes, heißt, sie hatten Teil am Geist, das heißt, sie hatten den Geist bekommen. Sie waren Anteilhaber des Heiligen Geistes. Die das Wort Gottes geschmeckt hatten, die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und dann abgefallen sind. Er spricht hier von einer Gruppe von Menschen, die all das schon erlebt haben, die den Heiligen Geist hatten. Was sind das für Leute, die den Heiligen Geist hatten? Das sind Christen. Und er sagt, wenn es jetzt solche Christen gibt, die dann abgefallen sind, dann hat Gott keine anderen Mittel mehr in der Hand, um sie zur Buße zu lenken. Was heißt das? Das heißt, Gott müsste dann, was sollte Gott dann noch mehr machen? Noch mehr Licht, damit sie noch mehr erleuchtet werden? Sie waren ja schon erleuchtet. Noch mehr Heiligen Geist? Sie hatten ja schon den Heiligen Geist, den wollten sie nicht mehr. Noch mehr Wort Gottes? Sie haben schon das Wort Gottes geschmeckt. Noch mehr Kräfte und Wunder? Sie haben die Wunder schon gesehen. Noch mehr von all diesen Dingen? Gott hat schon in seine Karten ausgespielt. Er hat seine besten Sachen ausgespielt, die er hat. Gabe Gottes, also wahrscheinlich ist das hier Christus, die Gabe, den Heiligen Geist, das Wort Gottes, die Wunderkräfte, alle diese Dinge, das Licht, die Erleuchtung, er hat alles ausgespielt. Was soll er ihnen jetzt noch mehr geben? Es gibt nicht mehr. Ein Land, das trotz Regen keine Frucht bringt, was soll Gott tun? Soll er noch mehr Regen draufschütten? Wenn trotz Regen schon keine Frucht kommt, dann wird noch mehr Regen nichts helfen. Das heißt, Gott hat in Israel seine Gaben ausgegossen. Gott hat in Israel den Heiligen Geist gegeben, das Licht gegeben, das Wort Gottes verkündigen lassen. Hat in Israel Wunder und Zeichen getan und dann kamen diese Menschen zum Glauben. Und jetzt gehen sie wieder zurück ins Judentum. Ja, was will denn Gott jetzt noch tun, um sie zu überzeugen? Er hat schon alles getan, um sie zu überzeugen. Er hat nichts mehr, womit er sie überzeugen kann. Das ist gemeint. Gott kann sie nicht mehr zur Umkehr führen, weil sie schon alles durchgemacht haben. Sie haben das alles schon hinter sich. Und sie hat es, jetzt sind sie trotz Wunder und Zeichen und trotz Heiligen Geist und trotz Licht und sind sie zurückgegangen ins Judentum. Was will Gott mit ihnen machen? Das ist der Gedanke. Jetzt kreuzigen sie den Herrn Jesus nochmal, den sie als den Sohn Gottes erkannt hatten. Jetzt sagen sie, der gehört ans Kreuz. Das war ein Verbrecher. Wenn jemand ins Judentum zurückkehrt, sagt er damit, Jesus war ein Verbrecher. Und er ist zu Recht gestorben. Was will Gott jetzt tun? Das ist der Gedanke. Es heißt nicht im Text, beachten Sie, was steht und was nicht steht. Es steht nicht im Text, dass einer, der Buße tun möchte, nicht mehr Buße tun kann. Das sagt der Text nicht. Es geht darum, dass Gott sie nicht zum Umdenken bringen kann. Er hat keine Mittel mehr in der Hand, sie zum Umdenken zu bringen. Wenn jetzt aber einer da wäre, der erkennt, oh, was habe ich für Dummheit gemacht? Ich hätte, glaube ich, lieber nicht zum Judentum zurückgehen sollen. Ich will doch wieder Christ werden. Darauf wartet Gott ja. Das ist ja sein größter Wunsch, dass sie wieder zurückkehren. Sollte denn Gott jetzt sagen, nein, du darfst nicht mehr zurückkommen? Hast du, ist zu spät für dich? Natürlich nicht. Was ist denn das für ein Gottesbild? Was wäre denn das für ein Gott? Lauft jemand davon und will wieder zurück und sagt, na, zurück darfst nicht mehr. So geht es nicht. Das sagt auch der Text nicht. Ja. Es geht hier um Menschen, die ins Judentum zurückgegangen sind oder zurückgegangen sind und sagt, welche zurückgegangen sind, Gott kann nichts mehr machen. Hier geht es um konkreten Fall. Damals, das Israel von damals, knapp vor dem Gericht, der Brief wurde knapp vor dem Gericht geschrieben, und er sagte, es wartet nur noch das Gericht. Vers 7. Denn ein Land, das den Regen, der sich oft darüber ergoss, getrunken hat und nützliches Pflanzengewächs hervorbringt für die, deretwegen es auch bearbeitet wird, wird des Segens von Gott teilhaftig. Aber wenn es Dornen und Disteln trägt, ist es verwerflich und dem Fluch nahe, dessen Ende zum Verbrennen führt. Es ist dem Fluch nahe. Was ist der Fluch? 70 nach Christus. Das Gericht. Das Gericht war nahe. Und das Ende war Feuer. Feuer und nur Feuer in ganz Israel. Sagt, ein Land Israel, das sich dem Evangelium verschlossen hat, auf das wartet nur noch Gericht. Das heißt nicht, dass sich kein Israelit mehr hätte bekehren können oder kein Abgefallener mehr hätte zurückkommen können. Natürlich. Aber Gott sagt nur, ich habe keine Mittel mehr in der Hand. Was sollt ihr denn noch mehr tun, um sie zu überzeugen? Wenn jetzt einer erkennt, aus irgendeinem Grund erkennt, oh, ich habe eine Dummheit gemacht, darf er natürlich zurückkehren. Und dazu gehört noch die Stelle in Hebräer 12, Vers 17, Hebräer 12, Vers 17, ich lese schon ab Vers 15, haltet auf sich, dass nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme, dass nicht irgendeine giftige Wurzel der Bitterkeit emporwachse und Schwierigkeit bereite und viele durch diese verunreinigt werden. Dass nicht irgendein Unzüchtiger da sei oder ein Unheiliger wie Esau, der für ein Essen seine Erstgeburt weggab, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen empfangen wollte, abgelehnt wurde, denn er fand nicht Raum der Sinnesänderung, obwohl er ihn mit Tränen ernsthaft suchte. Also, worum geht es? Der Esau kommt zum Papa und sagt, Papa, segne mich auch, segne mich auch. Der Jakob hat den Segen gestohlen und der Esau hat den Segen ursprünglich verkauft. Sie kennen die Geschichte, brauche sie nicht erklären. Esau hat der Jakob war clever und hat gesagt, gib mir deinen Erstgeburtssegen, ja? Also Erstgeburtsrecht, gib mir das Erstgeburtsrecht. Und dann hat er gesagt, was brauche ich, das Erstgeburtsrecht kommt. Und dann hat er das verkauft für wenig Geld, ja, für eine Suppe. Und dann, als dann der Vater den Esau segnen wollte, hat der Jakob den Vater betrogen und kommt und verkleidet sich und so weiter. Und jetzt bekommt der Jakob den Segen und dann kommt der Esau zu spät und sagt, Papa, segne mich. Und er sagt, das ist zu spät, ich habe den Falschen gesegnet. Dann schreit er herum und tobt und sagt, segne mich auch, segne mich auch. Und er suchte die Sinnesänderung des Vaters mit Tränen, ernsthaft. Aber der Vater, es war zu spät, der Segen war vergeben. Der Esau suchte die Sinnesänderung des Vaters. Das ist das, was der Hebräerschreiber hier sagt. Er fand keinen Raum der Sinnesänderung. Das heißt, er konnte den Sinn des Vaters nicht mehr ändern. Also nochmal Vers 12. Denn ihr wisset, dass er auch nachher, als er den Segen empfangen wollte, abgelehnt wurde, denn er fand nicht Raum der Sinnesänderung. Das heißt, er fand keine Möglichkeit, um den Vater den Sinn zu ändern. Es gab keine Möglichkeit mehr für eine Sinnesänderung des Vaters. Welchen Sinn hätte der Vater ändern sollen? Dass er ihn auch noch segnet. Vater, komm, mach das, das kannst du doch nicht machen. Der Vater sagt, das geht nicht, das ist Schluss. Was ich getan habe, habe ich getan. Ich habe den Falschen gesegnet. Pech gehabt. Das heißt, du bist zu spät gekommen. Obwohl er ihn, also den Raum der Sinnesänderung des Vaters, mit Ernst suchte. Das heißt, es gibt ein zu spät. Man kann zu spät kommen. Das ist die Botschaft. Wann ist das zu spät? Wenn unsere Zeit abgelaufen ist. Es gibt ein zu spät, wo man den Segen nicht mehr bekommt. Wenn man ihn zuerst verwirft, den Segen, und dann zum Schluss irgendwie doch noch auf die Idee käme, vielleicht wäre es doch noch gut gewesen, ihn zu bekommen. Das heißt, in der Ewigkeit gibt es einen Schnitt und es gibt keine Möglichkeit mehr, den himmlischen Segen, den Segen der Erstgeborenen zu bekommen. Das Volk der Erstgeborenen ist die Gemeinde, wird später so genannt im Hebräerbrief. Die Gemeinde der Erstgeborenen hat nichts zu tun damit, dass ein Mensch, der abgefallen ist, nicht mehr Buße tun kann. Nein, Herr, es ist die Rede von einem Ungläubigen, der zu spät kommt. Und da geht nichts mehr. Was ist zu spät? Dann, wenn die Zeit abgelaufen ist. Es gibt ein zu spät. Hat also nichts zu tun mit, dass ein Gläubiger nicht umkehren dürfe oder nicht umkehren könne. Die Schrift sagt ganz deutlich, dass Gott ein Gott ist, der seine Hände ausgestreckt hat und wartet, bis die Menschen umkehren. Wollt ihr sterben, Volk Israel? Wollt ihr sterben? Er hat seine Hände ausgestreckt zu einem unbußfertigen Volk. Römer 10, Vers 21. Eine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das im Unglauben ungehorsam ist. Was heißt denn ausgestreckte Hände? Bitte kommt doch noch zurück. Von wegen Vorherbestimmung. Nichts von Vorherbestimmung. Gott hat sie, bittet sie, fleht sie an, kommt doch bitte zurück. Dann sagt mir einer, das war seine Verpflichtung. Moralische Verpflichtung, so zu tun, als ob er sie noch zurückhaben wollte, aber er wusste ja sowieso, dass sie nicht zurückkommen werden, und weil er hat sie ja bestimmt dazu, dass sie in die Hölle laufen. Welch ein schrecklicher Gott lässt die Leute in die Hölle laufen und denkt sich dabei, ich habe sie ja vorher bestimmt für die Hölle. Welch ein Gottesbild, Geschwister. Da ist ein Gott, der liebt die Menschen, der möchte sie retten, aber er kann sie nicht vergewaltigen. Das macht Gott nicht, denn Liebe kann nur freiwillig entstehen. Das haben wir gestern davon gesprochen. Sind noch Fragen? Ich habe hier noch zwei Fragen, die betreffen nicht unser Thema. Ich kann sie schon ganz kurz, aber dann mache ich es nur ganz kurz, weil ich will nicht jetzt andere Themen anreißen. Aber sind zu dem Thema noch Fragen? Dann tue ich noch mal ganz kurz diese eine Frage. wie wichtig ist die Kopfbedeckung und die Kleidung der Frau bei uns Christen? Ich mache es ganz kurz. Sehr. Sehr. Wieso? Weil das Äußere ist erstens ein Zeugnis und zweitens drückt das Äußere die innere Haltung aus. Übrigens nicht nur bei der Frau, auch beim Mann. Die Kleidung ist auch beim Mann wichtig. Und dass der Mann ohne bedecktes Haupt betet, ist auch wichtig. Das ist deshalb wichtig, weil die Engel nicht in unser Herz hineinschauen können. Ich kann jetzt nicht die 1. Korinther 11 erklären, aber dort steht, das ist wegen den Engeln. Die Stelle kennen Sie. Es ist wegen den Engeln. Die Engel können nicht ins Herz hineinschauen. Aber wenn wir beten, wenn wir vor Gott sind und vor Gott treten, im Gebet, dann zeigen wir, dass es eine Schöpfungsordnung gibt. Und die Schöpfungsordnung heißt, dass Gott den Adam zuerst geschaffen hat und danach die Eva. Deshalb ist der Mann das Haupt der Frau. Nicht nur in der Ehe. Ich weiß, hier meint man, es ist nur in der Ehe so. Es ist nicht nur in der Ehe so, es ist überhaupt so. Nicht jeder Mann über jede Frau, sondern grundsätzlich, es geht um die Kategorie Mann und die Kategorie Frau. Denn der Mann ist nicht aus der Frau genommen, sondern die Frau ist aus dem Manne genommen. Es geht um Schöpfung, es geht nicht um Ehe. Es geht um Schöpfung. Und aus der Schöpfungsordnung heraus hat der Mann die Führungsaufgabe und die Frau ist in dem Punkt nicht, die Frau ist nicht Haupt in dieser Sache. Sie mag das Haupt sein über die Kinder, oder sie mag regieren im Hause, also was ihr Bereich betrifft, ihren Bereich. Sie mag auch lehren über Frauen und Kinder und so weiter. Aber es gibt eine Schöpfungsordnung und die äußert sich dadurch, dass einerseits beim Beten die Frau sich bedeckt und der Mann seine Bedeckung abnimmt beim Beten. Und auch sonst die Kleidung. Das hängt nicht mit der Schöpfungsordnung, sondern das hängt hängt auch mit der Schöpfungsordnung zusammen, die Kleidung. Denn der Mann kleidet sich anders als die Frau. Der Mann und Frau werden unterschieden an Kleidung. Nicht nur das, auch die Keuschheit gebietet, dass wir uns verhüllen. Das steht in 1. Mose 3. Kleidung ist zur Verhüllung, gilt auch für Männer übrigens, nicht nur für Frauen. Wir verhüllen uns. Die Dinge, die nicht verhüllt sind, auf die richten wir unsere Aufmerksamkeit. Deshalb wird die Frau nicht einen großen Ausschnitt haben, weil dann wird die Aufmerksamkeit auf die Dinge, auf diesen Gegend gerichtet, auf diesen Platz gerichtet, wo die Haut sichtbar ist. Ja. Nun, was ist sichtbar? Das Gesicht und die Hände normalerweise. Ja. Dort schauen wir auch hin. Dort soll man auch hinschauen. Also es hat alles einen Sinn. Hat nicht zu tun mit Tradition. Manche meinen, das ist einfach nur Tradition. Nein, hat einen Sinn. Ist wegen der Engel einerseits, die Bedeckung ist wegen der Engel. Und die Kleider ist, damit man unterscheiden kann, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Und wegen der Keuschheit. Weil die Ehe und die Geschlechtlichkeit was Heiliges ist. Und Gott will, dass das heilig gehalten wird. Wir tun uns nicht entblößen vor den anderen. Auch die Männer tun sich nicht entblößen vor den Frauen. Auch nicht den Oberkörper entblößen vor den Frauen. Es gehört sich nicht. Ja? Wir tun das nicht. Wir bedecken uns auch unseren Oberkörper, auch wir Männer. Jedenfalls, wenn Frauen zugegen sind, dann sicher, oder? Nur soweit. Und die andere Frage, die kann ich nur ganz kurz beantworten. 1. Mose 6, Vers 4. Zu der Zeit und auch später noch, ich lese aus meiner Übersetzung. 1. Mose 6, Vers 4. Da heißt es, In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und jetzt ist die Frage, wer waren diese Gottessöhne und wer waren die Riesen? Nun, die Riesen, das ist leichter, denn die Riesen, da heißt es, es gab Riesen aufgrund dieser Ehen und es gab Riesen schon vorher. Riesen waren also große Menschen, nicht zehnmal so groß wie wir, sondern vielleicht einen Meter größer. Goliath war einen Meter größer als die übrigen, aber nicht, er war nicht 30 Meter größer. Ja. Also Riesen heißt hier einfach große Menschen. Im Griechischen, im Hebräischen übrigens heißt das Wort Nephilim und man weiß nicht genau, wie man es übersetzen soll. Nephilim könnte Riesen heißen, könnte auch gewalttätige Männer heißen, also irgendwie starke Männer. Man ist sich nicht so ganz klar. Und wer waren diese? Nun, sie waren einfach große Leute, starke Leute. Böse Leute waren sie auch. Sie haben ihre Kräfte ausgespielt und haben Böses getan. Woher kommen sie? Nun, ich denke, das ist genetisch so veranlagt. Gott hat das so gemacht, dass einige größere Kinder bekamen als sonst. Und dann sagen sie, aber was ist diese Ehe zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen? Nun, manche meinen, das seien Ehen zwischen Dämonen und Menschentöchtern. Das kann es nicht sein. Es geht nicht. Denn die Dämonen werden in der Bibel nie Söhne Gottes genannt. Nie. Auch der Teufel nicht übrigens. Auch in Hiob nicht. Als die Söhne Gottes vor Gott kamen, kam auch der Teufel. Es heißt nicht, dass der Teufel ein Sohn Gottes war. Die Söhne Gottes in Hiob sind tatsächlich Engel, aber gute. Und der Teufel war kein guter Engel. Die Söhne Gottes können niemals Dämonen sein. Also waren es keine Dämonen. Ja, was waren es dann? Nun, das ist ein bisschen schwierig, aber es kann sich nicht um Engel handeln, denn von Engeln war bisher überhaupt nicht die Rede in 1. Mose 1 bis 5. Aber es war die Rede von Adam, der war ähnlich wie Gott, im Bilde Gottes geschaffen. In einem gewissen Sinn war Adam ein Sohn Gottes, weil er Gott gleich war. Wie war er gleich? Im Bilde Gottes geschaffen. In dem Sinn kann also Adam ein Sohn Gottes gewesen sein. Kann man so betiteln. Adam hatte zwei Kinder, Abel und Kain. Kain wurde weggeschickt. Abel blieb bei Adam. Und dann gab es noch den Seth. Nein, Abel wurde getötet, natürlich. Aber der Seth blieb bei Adam. Das Ersatzkind für den Abel blieb bei Adam. Und der Seth bekam weitere Kinder. Und der Kain bekam auch weitere Kinder. Die einen waren aber weit weg und die anderen waren hier. Und die Linie über Adam, die wird uns in 1. Mose 5 gezeigt, von Adam bis zu Noah. Und dann heißt es in Kapitel 6, als die Menschen sich begannen zu vermehren auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen. Alle bekamen Töchter. Die Kinder Kains bekamen Töchter, also die Nachkommen Kains und die Nachkommen Seths. Es waren viele Töchter. Und jetzt haben die Söhne, die von der Linie über Adam, Seth bis Noah, das war die Linie, die göttliche Linie, im Gegensatz zu der kainitischen Linie. Und jetzt haben die Männer aus dieser göttlichen Linie sich umgeschaut und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Einige von der Seite und einige von der Seite. Sie haben sich irgendwelche Töchter geheiratet und das hätten sie nicht tun dürfen. Sie hätten nur die heiraten dürfen, die von der eigenen Linie waren. Sie hätten nicht die Töchter von Kains tun dürfen. Weil sie sich aber Töchter nahmen, belieben, nach ihrem Belieben. Deshalb hat sich die Bosheit vermehrt auf Erden. Die Bosheit der Söhne Kains wurde größer, indem sie sich einfach vermischten in den Ehen. Es handelt sich meines Erachtens nicht um Ehen mit Dämonen. Ich glaube, dass das von der Bibel absolut unbelegt ist, dass es hier um Dämonen geht. Außerdem, die Engel können ja nicht heiraten. Da müssten die Engel einen Körper bekommen und da müssten die Engel ihr ganzes Leben lang auf der Erde bleiben. Aber wie kann denn ein Engel dann sterben? Haben Sie schon mal Engel sterben gesehen? Ich nicht. Aber die müssten ja dann ihr Leben lang auf dem, mit den Menschen auf der Erde gelebt haben. Das ist so fantastisch und märchenhaft. Wenn das so wäre, hätte die Bibel was gesagt. Das war aber nicht. Es geht wohl höchstwahrscheinlich um die Linie von Seth und die Linie von Kain. Und die Männer von Seth haben sich umgeschaut und haben Töchter genommen von da oder von da, wahllos, irgendwelche geheiratet. Und dann haben sie sich vermischt, die zwei Linien. Da gab es die Bösen, die Vermehrung der Bosheit. Soweit. Ja, wir sind zum Ende gekommen. Sind noch Fragen? Wir haben ziemlich viel hinter uns in diesen Tagen. Wir sind auch müde geworden. Aber wenn noch wichtige Fragen sind, können Sie gerne noch eine oder andere Frage stellen. Ob die Antwort kommt, weiß ich nicht. Ja. Von meiner Seite aus möchte ich mich bedanken für diese Tage. Es war sehr viel verlangt. Wir haben schwierige Themen. Wir haben viele Bibelstellen angeschaut. Meine Bitte ist, dass Sie das prüfen. Ich bin kein Guru, der Ihnen sagt, alles, was richtig ist. Oder sonst, ich bin ein fehlerhafter, sündiger Mensch. Aber ich versuchte, uns aufmerksam zu machen, in die Bibel hineinzuschauen und aus der Bibel heraus unsere Antworten zu suchen und immer zu schauen, was sagt der Text? Was steht wirklich geschrieben? Was steht tatsächlich im Text? Und bitte bleiben Sie bei dem, was der Text sagt, und reden Sie nicht über Dinge, wo Gott geschwiegen hat. Wo Gott schweigt, möchten wir schweigen. Und wo Gott redet, möchten wir reden. Nicht mehr. Dann bleiben wir in guten Bahnen. Soweit. Und ich hoffe, Sie haben verstanden, dass wir nicht einfach Menschen verurteilen, sondern ging mir hier darum, um eine Lehre. Und diese konkreten Punkte aus dieser Lehre, meine ich, aus dem Calvinismus, diese Lehre über Erwählung und Vorherbestimmung, so wie Calvin das meinte, meine ich, dass das falsch ist. Und wir sollten uns hüten. Der Herr möge Sie segnen. Ich denke, wir könnten mit einer kurzen Gebetsgemeinschaft schließen. Vielleicht stehen wir dazu auf.